War das jetzt noch gewaltfrei? Diese Frage stelle ich mir in der heutigen Episode. Ich erzähle von dem Fall, wo meine Tochter nicht zum Essen gekommen ist und als sie endlich gekommen ist, das Essen leer war. War das gewaltfrei, was wir da gemacht haben? Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Gewaltfreie Kindheit. Ich bin Verena Ohm, Trainerin für gewaltfreie Kommunikation. Und hier im Podcast geht es darum, wie du die Theorie der gewaltfreien Kommunikation im Alltag mit Kindern ganz praktisch umsetzen kannst. Ich möchte dir viele Impulse und konkrete Ideen mitgeben, wie du gerade auch in herausfordernden Situationen immer noch gewaltfrei bleiben kannst. Bist du bereit? Dann lass uns loslegen. Hey, schön, dass du wieder da bist. Ich starte heute eine unregelmäßige Serie. Ich habe so ein paar Themen, die unter die Kategorie gehören. Ist das jetzt eigentlich gewaltfrei gewesen? Ich widme mich ja hier immer alltäglichen Herausforderungen und manchmal löse ich Situationen auf eine Art und Weise, wo ich mich hinterher frage, ob das jetzt so im Sinne der gewaltfreien Kommunikation war, ich weiß es nicht. Das sind so Fälle, die schreibe ich mir dann immer auf und überlege im Nachhinein nochmal, ob ich die Entscheidung nochmal so treffen würde. Meistens sind das Situationen, in denen ich vorab nicht genug Zeit hatte zu reflektieren oder wo ich im Affekt gehandelt habe oder ja, wo ich zwar nachgedacht habe, aber nicht so richtig wusste und dann ja meiner Intuition gefolgt bin oder einfach mal gemacht habe. So, ich glaube, dass es eine ganze Reihe von Fällen gibt, die ich hier besprechen möchte. Ich hoffe, dass das eine kurze Episode wird. Nach den ganzen langen fände ich es auch zur Abwechslung mal ganz schön, nur ganz kurz zu erzählen. Und das hier könnte sich anbieten. Schauen wir mal. Also, den Fall, den ich heute hier besprechen möchte, ist aus dem Urlaub. Ich erzähle erst die Situation, was so passiert ist von Anfang bis Ende. Dann sage ich dir, welche Gedanken mir durch den Kopf gegangen sind, als das passiert ist. Dann sage ich, welche Ideen die gewaltfreie Kommunikation dazu hat, also was mir dann im Nachhinein so eingefallen ist dazu. Und am Ende sage ich dir, warum ich denke, dass das jetzt eine gewaltfreie Lösung war oder halt auch nicht. Und ich schließe diese Episode ab mit Gedanken dazu, ja, was ich gerne weitergeben möchte oder was ich, meine eigenen Learnings und vielleicht auch Erkenntnisse für dich. Lass uns direkt einsteigen. Also, stell dir vor, unsere Familie, 5 Personen, ein Hund, sitzen im Wohnwagen im Urlaub. Wir sind so in der Mitte der Zeit. Es haben sich so ein paar Rhythmen eingespielt. Ein Rhythmus war, es gibt abends Abendessen warm. Ich koche. Die Kinder decken den Tisch, wir essen zusammen und mein Mann geht mit den Kindern zusammen Geschirr spülen. So, ich stehe am Herd, alle 3 Kinder sind vom Tagesausflug rechtschaffen müde, liegen auf den Betten, lesen ihre Bücher, es ist ganz chillig. Mein Mann macht auch irgendwas für sich in aller Ruhe, werkelt und spielt mit dem Hund und genau, also so. Stell dir vor, ne, ich koche und die Kids lesen und ja, so ungefähr 5 Minuten, bevor das Essen fertig war, habe ich gesagt, hey Leute, Essen ist in 5 Minuten fertig, könnt ihr bitte den Tisch decken? Und ein Kind ist aufgestanden, hat gesagt, jo, mache ich und hat den Tisch gedeckt. Und eine Minute, bevor das Essen fertig war, habe ich gesagt, so, macht euch bereit, Essen ist jetzt fertig, Tisch ist gedeckt, wir können essen. Und dieses Wir können essen verbinde ich meistens mit, ich schalte den Herd aus und ja, fange an, die Töpfe und Schüsseln oder was auch immer ich da habe, auf den Tisch zu buxieren. Ich habe mich vergewissert, ob ich von allen gehört wurde und ich wurde von allen gehört. Das konnte ich sehen. Die Blicke gingen hoch, es kam ein Murren oder nicht unbedingt immer Begeisterung, aber ich konnte zumindest sehen, dass alle gehört haben, dass es Essen gibt. Und ja, 2 von 3 Kindern kamen, mein Mann kam, Hund hat sich verzogen, ich habe mich hingesetzt und dann festgestellt, das dritte Kind, unser jüngstes, war in das Buch vertieft. Ich glaube, es war ein Buch. Ich weiß gar nicht mehr, ob es das iPad war oder das Buch, ein Buch, aber ich meine, es wäre ein Buch gewesen. Ich bin nochmal aufgestanden, bin zu ihr hin, habe sie freundlich an die Schulter gestupst und habe gesagt, hey, habe ihren Namen genannt, gesagt, du hast mitbekommen, dass das Essen fertig ist? Mhm. Blick ging hoch, sie guckte mich an, ich sagte, wir fangen jetzt an zu essen. Kommst du? Ja. Also, und wandte sich wieder ihrem Buch zu. Ich so, okay, also wir fangen jetzt an zu essen. Mhm. So. Jetzt haben wir die Situation, dass wir wirklich hungrig waren und die Portion, die ich gekocht habe, nicht mega groß war. Jedenfalls hat sich jeder von uns vieren eine ordentliche Portion Essen genommen und dann war der Topf leer. Meine Älteste hat mich irritiert angeguckt und gesagt, Mama, und guckte dann so mit einem Blick rüber zu der Schwester und zog die Augenbrauen hoch. Also nonverbal hat sie mir zu verstehen gegeben, ey, da fehlt noch jemand, das Essen ist jetzt gleich leer, was machen wir? Wollen wir was zur Seite tun? So, und das war die Situation, in der ich relativ schnell entscheiden wollte, weil ja jeder jetzt was auf dem Teller hatte und die Töpfe leer waren. Und hätte ich etwas für die Jüngste zur Seite legen wollen, hätte ich das in dem Moment tun müssen. Ich habe meine Jüngste angeguckt, die wieder tief in ihr Buch vertieft war. Und ich habe mal ihren Namen gerufen und aha, kam. Und ich habe nochmal gesagt, wir essen. Ja, und sie lief weiter. Und dann habe ich meine Tochter angeguckt, meine Ältere, und habe mit den Schultern gezuckt und habe gesagt, guten Appetit. Und wir haben gegessen. Wir haben 10, 15 Minuten gebraucht. Und als wir fertig waren und angefangen haben abzuräumen, kam die Jüngste, guckte auf den Tisch, guckte in die Töpfe, guckte mich an mit großen Augen und sagte, ist nichts mehr da? Ich so, nee, ist nichts mehr da. Wir haben alles aufgegessen. Ich habe aber Hunger. Oh, habe ich gesagt. Ich kann dir Brot anbieten und ich glaube, es ist noch ein bisschen Salat da. So, und dann, ne, schweigen. Ich habe aber keine Lust auf Brot. Das tut mir leid. Warum habt ihr mich nicht zum Essen geholt? Wir haben dich zum Essen geholt. Da haben sich die Geschwister angefangen einzumischen und gesagt, wenn du nicht hörst, wir haben ja alle. So, und dann habe ich erstmal diese Geschwisterdynamik unterbrochen und gesagt, ich regel das schon, ne? Keine Panik, hier werden alle satt, jeder kriegt hier was zu essen. Und wir haben auch noch leckere andere Sachen da. Die Töpfe sind leer. Du bist jetzt da. Was gibt es, was du gerne essen möchtest? Ich habe 2 verschiedene Sorten Brot, guck mal. Setz dich doch erstmal hin, hier hast du ein Brettchen und ein Messer, sag mir, was ich aus dem Kühlschrank holen kann. Und dann habe ich Sachen aus dem Kühlschrank und sie war motzig und meckrig, aber sie hat sich ihr Brot geschmiert und hat das gegessen und ich habe sie hinterher gefragt, und bist du satt? Ja. Und dann ist sie wieder auf ihr Bett gegangen, hat weitergelesen. Das war die Situation. Und ich habe mich gefragt, ey, ich kann doch Folgen abschätzen. Ich wusste doch, dass sie kommen würde und ich wusste doch, dass sie Hunger haben würde. Warum habe ich nicht von vornherein die etwas gering bemessene Mahlzeit aufgeteilt auf 5 Teller und nicht auf 4? Und war das jetzt wirklich, also war das nett von mir? Nein, das war nicht nett von mir. War das im Sinne der gewaltfreien Kommunikation? Das gucken wir uns jetzt mal an. Was habe ich gedacht? Genau, ich habe mich hinterher gefragt, hätte ich was beiseite legen sollen? Hätte ich meine Tochter nötigen sollen, aufzustehen? Vielleicht sogar mit so einem Satz wie, hey, wenn du jetzt nicht kommst, dann bleibt vielleicht nichts für dich übrig. Also ihr die Dringlichkeit benennen. Vielleicht, ne, hätte ich ihr das Buch vielleicht sanft aus der Hand nehmen und sie quasi führen sollen, so ein bisschen im Sinne der beschützenden Anwendung von Macht, zu sagen, hey, ich weiß, jetzt gibt's Essen, hey, ich weiß, es ist gerade mal so eben genug für alle da, komm jetzt bitte. Also sie quasi aufklären über die absehbaren Konsequenzen. Hätten wir warten sollen, bis sie kommt und vielleicht drängeln und dann ungeduldig werden und sie wirklich, ne, vielleicht, ich hätte ja auch auf die Dynamik der Geschwister setzen können, denn die wären irgendwann auch laut geworden und hätten was gesagt. Hätte ich vielleicht früher Bescheid sagen sollen, dass Essen bald fertig ist, damit sie sich langsam aus dem Buch entfernen kann, so? Das habe ich überlegt und ich habe überlegt, ob ich vom Tisch aus hätte rufen sollen, hey, wenn du jetzt nicht kommst, dann ist der Topf leer. Also quasi aufklären darüber, dass der Topf wirklich leer ist. So, diese Gedanken habe ich mir gemacht, diese Fragen habe ich mir gestellt. Das sind natürlich alles so hätte-hätte-Fahrradkette-Fragen, ne? Zu sagen, im Nachhinein ist immer einfacher. Aber also es hätte verschiedene Sachen gegeben, die ich hätte tun können, ne? Die mich jetzt auch nicht viel Zeit gekostet hätten und mir wäre auch kein Zacken aus der Krone gebrochen. Mir ist sehr wohl bewusst gewesen, und das ist so der Anteil, wo ich mich unwohl mitfühle, dass ich es darauf habe ankommen lassen mit einem erzieherischen Gedanken dahinter. Und der erzieherische Gedanke dahinter war, Leute, das Essen steht zu einer bestimmten Zeit auf dem Tisch und ich möchte, dass alle, die dann essen wollen, auch bitte zu Tisch kommen. Ich habe keine Lust, jeden Einzelnen quasi zu beknien und hinzubetteln. Ich habe dreimal Bescheid gesagt, das muss reichen. Ich bin nicht bereit, und da sind wir beim Thema Grenzen, ich bin nicht bereit, jedem Einzelnen hinterherzulaufen und jeden Einzelnen quasi mit einer Sondereinladung an den Tisch zu bitten. Mein erzieherisches Ziel, ich möchte, dass, wenn ich gerufen habe, das Essen ist fertig, sich jeder bereit macht und zu Tisch kommt. Ich bin sehr gerne bereit, 5 Minuten vorher Bescheid zu sagen oder meinetwegen auch 10 Minuten vorher. Und dann ist aber auch gut. So, das deutet schon auf eine Grenzsetzung hin. Ne? Dann ist aber auch gut, ist so ein typischer Satz, den ich mit Grenzen verbinde, bis dahin und nicht weiter. So, genau, jetzt kann man ein bisschen kontrovers darüber diskutieren, ob Erziehung jetzt gewaltfrei ist oder nicht und ob Erziehung legitim ist oder nicht. Da bitte ich jede Familie, ihren eigenen Weg zu gehen. Ich mache gleich mal so den GfK-Check und gucke, ob denn so die Ideen, die ich umgesetzt habe, ob die im Einklang sind mit gewaltfreier Kommunikation. Und ich weise darauf hin, es ist alles meine persönliche Auslegung des Ganzen. Ne? Es mag jetzt andere Menschen geben, die in der gewaltfreien Kommunikation bewandert sind, die sagen, hey, aber da gibt es noch die und die und die Idee. Sehr gerne, ne? Schick mir Feedback per E-Mail. Ich schildere meine Gedanken und sage, wie ich das Ganze sehe und warum ich letzten Endes ja, einverstanden oder auch nicht einverstanden bin mit meiner eigenen Verhaltensweise. So, also, diese Gedanken sind mir so durch den Kopf gegangen. Mir ist bewusst, dass da ein erzieherischer Gedanke dahinter war, also ein Ziel, das ich erreichen möchte. Ich möchte, Vorsicht, ne? Ich möchte nicht erreichen, dass mein Kind lernt, wenn es nicht zu Tisch kommt, dass es da nichts zu essen mehr gibt, sondern ich möchte erreichen, dass alle bei Tisch sind, beziehungsweise dass ich anfangen kann zu essen, ungeachtet der Tatsache, ob alle da sind oder nicht. Genau, ich glaube, das ist das, worum es mir eigentlich geht. Ich möchte klar machen, wozu ich bereit bin und ich möchte meine eigene Grenze schützen und jeder andere möge für sich selbst entscheiden, wie er es handhaben will. So, und ich habe entschieden, ich bin nicht bereit, noch ein 4. und ein 5. Mal zu fragen und die ganze Familie warten zu lassen oder das Essen kalt werden zu lassen, sondern ich wollte anfangen mit Essen. So, ja, welche Ideen hat die gewaltfreie Kommunikation dazu? Was kommt mir da spontan in den Sinn? Als allererstes kommt mir die Frage in den Sinn, war das Ganze bedürfnisorientiert? Also das ist ja das, was im Zentrum der gewaltfreien Kommunikation steht, dass wir versuchen, möglichst alle Bedürfnisse, die im Raum stehen, zu berücksichtigen. Ja, es ist nicht meine Aufgabe, Bedürfnisse alle zu erfüllen, aber habe ich sie alle im Blick und habe ich sie alle berücksichtigt? Das war eine Frage, die ich mir gestellt habe. Ich beantworte sie auch, die, sage ich das? Nö, das ist so die Frage, beantworte ich gleich. Eine Frage, die ich mir gestellt habe, hatte ich alle Bedürfnisse im Blick? Und waren die Bedürfnisse aller gleichermaßen wertvoll? Dann habe ich das Konzept der schützenden Macht. Ja, ich hätte hingehen können, das Buch aus der Hand nehmen können. Und wovor hätte ich dann das Kind geschützt? Ich hätte es geschützt vor, naja, dem, was dann passiert ist, nämlich der Enttäuschung, dass kein Essen mehr da ist und dieser Erfahrung, vielleicht auch der Beschämung, die damit einher hätte gehen können. Schützen vor unangenehmen Konsequenzen. Da ich aber der Auffassung bin, dass schützende Macht immer nur dann wirklich legitim ist, wenn wir akute Gefahr abwenden wollen, latente Gefahr abwenden wollen, seelisches Wohl beschützen und Grenzen schützen wollen. Und all das, kann ich jetzt schon vorwegnehmen, traf in dem Fall nicht zu. Niemand wurde verletzt, niemand wurde beschämt, niemandes Grenze wurde verletzt, dadurch, dass meine Tochter einfach weitergelesen hat. Alles war gut. Also ich habe mich selbst geschützt. Es war ein Akt der schützenden Macht, anzufangen zu essen. Ich habe meine eigenen Grenzen gewahrt. Ja. Habe ich das auch kommuniziert? Nicht in dem Moment. Ich habe es später kommuniziert. Es gab später ein Gespräch mit meiner Jüngsten, wo wir das Ganze nochmal nachbesprochen haben. In dem Moment habe ich den Einsatz der schützenden Macht, um meine eigene Grenze zu schützen, nicht kommuniziert. Warum nicht? Weil erstens ich einen gewissen Zeitdruck verspürt habe. Ich wollte nämlich mein Essen warm essen und die anderen haben gewartet, dass sie anfangen können. Und meine Tochter war gar nicht in der Lage, mit mir zu kommunizieren. Es war in dem Moment keine Verbindung zwischen uns. Ich weiß nicht, ob sie das nicht sofort als Drohung verstanden hätte, wenn ich so einen Wenn-Dann-Satz dann rausgehauen hätte. Ne? Dann fällt mir das ganze Thema Grenzen, Grenzen kommunizieren, Klarheit, also Klarheit, klar sein im Grenzen setzen oder im Grenzen kommunizieren ein, wie schütze ich meine Grenze, wie werden Grenzen geschützt, das ist so ein großes Thema in der GfK, dass ich es mache und wie ich es mache. Dann fällt mir als Stichwort ein Konsequenz versus Strafe. Super spannend. Habe ich, dadurch, dass ich alle die Töpfe habe leer machen lassen, meine jüngste Tochter damit bestraft? Oder war das eine eine natürliche Konsequenz? Ich spreche hier nicht von diesem Begriff Konsequenz und eigentlich ist es aber eine Strafe, sondern eine natürliche Konsequenz. Ja, das ist schon ein bisschen tricky hier an der Stelle. Der Satz dahinter wäre ja, wenn du jetzt nicht kommst, dann essen wir die Töpfe leer und dann bleibt für dich nichts übrig. Das könnte eine natürliche Konsequenz sein und es könnte eine Strafandrohung sein. Da kommt es jetzt echt drauf an, aus welcher Haltung heraus ich das gemacht habe. Ich habe diesen Gedanken als Einladung genommen, meine eigene Haltung nochmal zu überprüfen. Da komme ich gleich zu. Ja, also da ist die Haltung entscheidend. Nach außen hin wird es sich für das Kind so oder so wie eine Bestrafung anfühlen. Die Frage ist, kann ich mit meiner Entscheidung gut leben und bin ich da im Reinen mit mir, wo ja mein Wert ist oder mein Ziel ist, meine Kinder nicht zu bestrafen? Oder bin ich fein mit mir selbst? Ja, also Bedürfnisorientierung wäre eine Idee. Schützende Macht ist ein Konzept. Klarheit beim Grenzen kommunizieren ist eine Idee, die mir durch den Kopf gegangen ist. Und dieses Ding Konsequenz versus Strafen. Und dann habe ich noch so Sachen wie, wir sind alle nicht unabhängig von anderen Menschen. Prinzipiell ist jeder für seine eigene Bedürfniserfüllung verantwortlich. Und gleichzeitig sind wir alle, wir sagen in der GfK immer so schön, interdependent. Wir sind wechselseitig voneinander abhängig, was Bedürfniserfüllung angeht. Das bedeutet, meine Tochter ist ein Stück weit abhängig von den Menschen um sie herum, um sich ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Und ich bin auch bei manchen Bedürfnissen abhängig von anderen Menschen. Also niemand ist wirklich so ein freischwebendes Atom, das alleine existieren kann. Bis zum gewissen Maß können wir das. Aber ich habe im Hinterkopf, dass wir alle wechselseitig voneinander abhängig sind. Und es ist eines meiner persönlichen Erziehungsstile oder Erziehungsziele, so, meinen Kindern zu vermitteln, dass ihr Verhalten Auswirkungen hat auf andere und dass das Verhalten anderer Auswirkungen hat auf sie. Jeder ist verantwortlich, selber verantwortlich dafür, damit umzugehen. Wir sind nicht unabhängig voneinander und ich möchte den Kindern das vermitteln. Und mein, also hier, Verena Ohn spricht persönlich, ne? Mein ganz persönlicher Weg ist nicht nur, Ihnen das zu sagen und Ihnen diese Information zu geben, sondern Sie dürfen das auch erfahren. Sie dürfen das begreifen und erfahren am eigenen Körper und am eigenen Empfinden. Ja, ich habe meine größten Lektionen in meinem Leben, habe ich gelernt durch Dinge, die blöd gelaufen sind. Und auch teilweise Sachen, mein Mann kann wahrscheinlich Romane dazu erzählen, wann er mich schon gewarnt hat, ne, mit Worten, mir vorher gesagt hat, was passieren würde. Und so richtig geschnallt habe ich es aber erst, als ich es dann doch gemacht habe und festgestellt habe, verflixt, hat jetzt nicht so gut funktioniert für mich, war keine gute Idee, das zu machen. Mein Mann hat nie gesagt, siehste, das wäre so die klassische gewaltvolle Art, darauf zu reagieren, zu sagen, siehste, habe ich dir doch gleich gesagt. Aber mir ist sehr wohl bewusst, dass ich diese Informationen auf der Tonspur schon viel früher bekommen habe. Ich habe meine größten Lektionen dadurch gelernt, dass ich es gespürt habe. Und nicht jede dieser Erfahrungen war unangenehm, also nachhaltig unangenehm, sondern nur die, wo ich dann ja, psychische Gewalt erfahren habe. Die sind negativ haften geblieben. Ansonsten ja, habe ich gesagt, shit happens. Oder blöd gelaufen, dumme Entscheidung getroffen, beim nächsten Mal mache ich es anders. So, auf jeden Fall habe ich daraus gelernt und ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass unsere Kids auch eher lernen, wenn sie es mal am eigenen Leib erfahren haben. Die Frage ist, wie erinnern sie es? Erinnern sie es als eine wertvolle Lektion oder erinnern sie es als eine hässliche Begegnung oder eine hässliche Begebenheit, weil ja, jemand anders zum Beispiel nicht mehr gewaltfrei war? Interdependenz ist noch eine Idee, die ich mitgeben möchte. Dann das, was ich hier auch immer wieder betone, die Sprache macht den Unterschied. Es hängt ganz wesentlich, in so einer vertrickten Situation, wie ich sie jetzt gerade geschildert habe, kommt es immens darauf an, wie ich es sage, was ich dann sage und ob ich in Verbindung bin. Also Sprache und Verbindung sind für mich zwei Schlüsselelemente in dem Zusammenhang. Ja, konnte ich, als meine Tochter dann kam und total enttäuscht den leeren Topf gesehen hat, konnte ich in Verbindung gehen und habe ich das sprachlich gewaltfrei begleitet, was dann kam? Oder habe ich so etwas wie gesagt wie Pech gehabt? Also die gewaltfreie Variante ist die Begleitung, die gewaltvolle ist zu sagen, Pech gehabt, ich habe es dir dreimal gesagt, wenn du dann nicht kommst, musst du sehen, was übrig bleibt. Und wenn du zu spät kommst, also so Sätze wie, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben oder habe ich dir doch schon vorher gesagt oder tja, wer nicht hören will, muss fühlen, das sind alles so Sätze, die, wie ich finde, hochgradig gewaltvoll sind und total überflüssig. Brauchen wir nicht, weil wir was anderes machen können. Und dieses andere habe ich gemacht. Ich denke, dass mein Umgang mit der Situation am Ende in Einklang war mit meinen Werten und meinem Verständnis von gewaltfreier Kommunikation. Ich habe die Bedürfnisse aller in der Kürze der Zeit im Blick gehabt. Ich habe meine Tochter gesehen, die sich gerade das Bedürfnis erfüllt, zu entspannen und in ihrer Geschichte zu bleiben. Ich habe die Bedürfnisse der anderen gesehen, die Hunger hatten und zum Tisch gekommen sind. Gemeinschaft war ein großer Wert. Genuss, ja, die warme Mahlzeit zu mir nehmen, solange sie heiß ist. Klarheit, meine Grenzen kommunizieren und schützen. Ich habe auch die anderen gesehen, die ja schon genervt rübergeguckt haben und mich angeguckt haben, gesagt haben, fangen wir jetzt an. Also da war eine gewisse Ungeduld, da war ein gewisser Druck dahinter. Und Harmonie war uns wichtig und Leichtigkeit war uns wichtig. Wir hätten uns jetzt anstrengen und bemühen können, dann hätten wir ein schlecht gelauntes Kind am Tisch gehabt, das uns die ganze Zeit hätte sagen wollen, dass es viel lieber noch gelesen hätte. So. Also ich glaube, dass so der erste Check, wer braucht hier gerade was, den habe ich sehr bewusst gemacht. Und ich glaube, dass ich am Ende mich für die überwiegende Mehrheit entschieden habe, ohne zu sagen, unser Bedürfnis ist jetzt wichtiger als das meiner Tochter. Meine Tochter hat eine sehr bewusste Entscheidung getroffen. Sie hatte alle Informationen, die sie brauchte und sie hat bewusst die Entscheidung getroffen, sich jetzt lieber in die Entspannung und diese Geschichte zu begeben. Und ich habe das akzeptiert und respektiert. Ja, mein Bedürfnis oder mein Wunsch zu fünft am Tisch zu sitzen und zu essen, war nicht so wichtig. Also das habe ich zurückgestellt zugunsten des Bedürfnisses meiner Tochter noch zu entspannen. Ich glaube, dass das eine sehr bewusste Entscheidung war. Nein, ich weiß das, ich glaube das nicht nur, ich weiß das. Da bin ich total im Reinen mit mir selbst. Ich habe klar kommuniziert. Ich habe meine eigenen Grenzen geschützt. Das ist mir sehr bewusst geworden in der Reflexion, dass es mir vor allen Dingen darum ging. Es ging mir nicht um das Erzieherische. Sie muss lernen das, sondern ich bin nicht bereit, fünfmal zu rufen. Das habe ich ganz deutlich reflektiert und auch mit meinem Mann drüber gesprochen und nochmal gesagt, hinterfrag das bitte nochmal. Hatte ich eine erzieherische Absicht? Wollte ich meiner Tochter eine Lektion erteilen? Wollte ich ihr klammern, also wollte ich, dass sie leidet? Oder wollte ich lediglich meine eigenen Grenzen schützen? Und ich bin da sehr, sehr klar mit, zu keinem Zeitpunkt war meine Absicht, sie leiden zu lassen. Zu jedem Zeitpunkt war es meine Absicht, klare Verhältnisse zu schaffen und auch für die Zukunft vorzubauen und klar und deutlich zu machen, ich bin heute nicht dazu bereit und ich bin auch in Zukunft nicht bereit. Wer etwas Warmes zu essen haben möchte, der möge bitte nach der zweiten Aufforderung am Tisch sitzen, denn eine dritte Aufforderung wird es nicht geben. Das ist im Einklang mit der GfK. Dann habe ich noch überprüft, ob ich ein Urteil über meine Tochter hatte. Hatte ich nicht. Also weder habe ich gesagt, sie ist egoistisch oder rücksichtslos oder faul oder macht immer nur ihr eigenes Ding, also sieht sich irgendwie als jemand Unabhängiges. Hatte ich zu keinem Zeitpunkt. Ich habe kein Urteil über sie gehabt. Im Gegenteil, ich habe mich gefreut zu sehen, dass sie so tief in das Buch vertieft war und fand das überhaupt nicht schlimm. Das wäre, ne, solange ich, sie hat ja, die ist auch noch eine Idee von der GfK. Ein Nein ist immer ein Ja zu etwas anderem und war es eine Bitte oder eine Forderung? Die ganze Zeit über war es eine Bitte. Ich habe meine Tochter gebeten, zu Tisch zu kommen und ich konnte ihr Nein akzeptieren, ohne ein Urteil über sie zu haben. Auch da fühle ich mich völlig im Reinen mit meinen eigenen Werten. Und was ist danach passiert? Das ist dann ja letzten Endes das Entscheidende. Also wenn im Vorfeld alles okay ist, wir können jede gewaltfreie Entscheidung hinterher immer noch kaputt machen, indem wir dann solche Sätze sagen, wie ich eben gesagt habe. Aber was habe ich gemacht? Ich habe die Reaktion meiner Tochter, die dann frustriert war und enttäuscht und auch sauer, empathisch begleitet. Ich kann total gut nachvollziehen, wie sie sich gefühlt hat. Keine Frage. Und ich würde jetzt nicht sagen, jetzt stell dich nicht so an oder selber schuld oder jetzt sei mal nicht so frustriert, hast du doch selbst so entschieden, sondern ich habe einfühlsam begleitet, indem ich gesagt habe, wow, hätte sich gefreut, wenn noch was da gewesen wäre. Jetzt bist du enttäuscht, dass nichts mehr da ist. Ne? Hast dich aufs warme Essen gefreut. Das ist echt doof. Ja, bist frustriert. Hättest dir gewünscht, dass noch was übrig bleibt. Mhm. Hättest dir Rücksichtnahme gewünscht oder Teilhaben. Mhm. Okay, jetzt ist nichts mehr da. Was machen wir jetzt? Ah, du hast Hunger? Okay, es ist noch was zu essen da und ich mache dir auch gerne was, was dir schmeckt. Ja, also wie gesagt, meine Absicht war nicht, sie leiden zu lassen, sondern ich war dann ja auch gut genährt, ich hatte dann ja gegessen, ich war satt, hatte Geduld, konnte das wunderbar auffangen. Sie hat aber auch gar nicht so riesig Theater gemacht. Also sie hat dann mal ihrem Frust Ausdruck verliehen und war dann aber auch fein damit. In der Nachbesprechung, ich habe dann Stunden später, also am nächsten Tag, mit ihr nochmal darüber gesprochen, als die nächste Mahlzeit kam, zu der sie dann übrigens nach der zweiten Aufforderung gekommen ist, habe gefragt, oh, bist du jetzt gekommen wegen gestern? Und sagst du, nö, das Buch ist nicht so spannend. Hättest du nochmal entschieden, nicht zu kommen? Ja, war ja nicht schlimm, ich bin ja trotzdem satt geworden. Und dann haben wir darüber gesprochen, dass die Situation für sie zwar ärgerlich war und sie auch sauer auf uns war, weil wir nichts übrig gelassen haben, aber dass sie das nicht ungerecht fand und dass sie sich auch nicht geschämt hat. Sie hat sich zu keiner Zeit beschämt gefühlt. Das ist für mich der Schlüssel, ja, also das Wichtigste, wie es ihr danach damit ging und ob sie das akzeptieren konnte. Ja, ich habe auch hinterher meinen Zwiespalt zum Ausdruck gebracht und habe ihr gesagt, hey, ich war gestern hin und her gerissen und ich habe bewusst entschieden, es so zu machen. Ich wusste, dass du enttäuscht sein würdest wenn du das siehst, aber ich wusste auch, dass ich was zu essen für dich im Haus habe. Insofern habe ich bewusst so entschieden. Und ich kann verstehen und akzeptieren, dass du das nicht toll findest. Ich würde jederzeit wieder so entscheiden. Jo, hat sie so hingenommen. Ja, das war halt eine klare Ich-Botschaft. Was noch? Ich fand, es ist wunderbar gelöst gewesen, indem ich dann auch Lösungen angeboten habe und die Bedürfnisse meiner Tochter gehört habe. Und ich habe ihr auch nochmal, das ist vielleicht auch nochmal wichtig, hinterher in der Reflexion geholfen zu erkennen, dass sie sich ganz bewusst für sich entschieden hat und dass sie sich damit ja Bedürfnisse erfüllt hat. Also dass das gar keine so üble Entscheidung von ihr war. Und dass das nicht nur negativ zu sehen ist, sondern dass dadurch, dass sie dann weiter gelesen hat, sie sich entspannen konnte, selbstverantwortlich handeln konnte, sie hat Autonomie sich erfüllt und Selbstwirksamkeit und Eigenständigkeit, Unabhängigkeit. Also sie hat super für sich selbst gesorgt und sie hat die Folgen ihres Handelns ziemlich souverän getragen. Sie hat Verantwortung dafür übernommen, hat erkannt, ich habe kein Essen mehr bekommen, weil ich beim dreimalen Rufen nicht gekommen bin. Ich habe ihr geholfen, auch das zu würdigen, also diese Entscheidung und die Verantwortung, die sie dann übernommen hat, zu würdigen. Und das hat ihr, glaube ich, auch gut getan. Zu keinem Zeitpunkt hat sie gesagt, wir hätten ihr helfen sollen, eine andere Entscheidung zu treffen. Also als ich eingangs gesagt habe, was hätte ich alles tun können, sie aus dem Buch rausholen, wäre für sie eine schlechtere Option gewesen. Mit dem Essen auf sie zu warten, wäre für die vier anderen eine schlechte Option gewesen. Also ich glaube, im Endeffekt war das eine gute Abwägung, gut im Sinne von lebensdienlich. Und niemand hat mehr gelitten als erforderlich. Ja, also summa summarum, ich habe lange gehadert mit dieser Entscheidung, lange überlegt, war das jetzt gewaltfrei? Und ich musste das auch meiner ältesten Tochter nochmal erklären. Die sagte, das wäre jetzt aber ganz schön ungerecht von uns, dass wir das jetzt aufessen. Die hat sich dann stark gemacht und hat das auch überprüft und gesagt, passiert das denn jetzt immer? Also wenn mal jemand zu spät kommt, dann habe ich gesagt, nee, man kann nicht von dieser einen Situation auf andere Situationen schließen. Ne? Wir haben hier zu Hause zum Beispiel auch den Fall, dass manchmal jemand zu spät zum Essen kommt, weil er noch auf Toilette geht, Hände wäscht. Und da dann nicht zu warten, ist wieder eine andere Situation. Ne? Also ich habe ihr gesagt, das kann man nicht verallgemeinern. In dem Moment habe ich so entschieden und im Nachhinein, muss ich sagen, würde ich es wieder so machen. Also das ist ja immer so, wo man sagt, richtig oder falsch. Ich würde es wieder so machen, in genau der gleichen Situation. Ja, vielleicht habe ich noch ein paar abschließende Gedanken. Und es ist keine 10-Minuten-Folge geworden, sehe ich gerade. Bedürfnisorientiert heißt nicht, dass wir verpflichtet sind, die Bedürfnisse zu erfüllen, sondern bedürfnisorientiert heißt, wir orientieren uns bei den Entscheidungen, die wir treffen, an den Bedürfnissen, die wir sehen und wir versuchen, alle zu sehen. So, niemals werden wir alle sehen können und niemals werden wir zu 100% passende Entscheidungen treffen. Aber wir haben uns daran orientiert und haben dann eine bewusste Entscheidung getroffen. Das ist bedürfnisorientiert für mich. Dann habe ich als Takeaway noch, wir sind nicht beste Freunde und Harmonie ist nicht immer das oberste Ziel. Nur auf einen Konflikt zu verzichten, weil man harmoniebedürftig ist, kann ein schlechter Rat sein. Manchmal ist das passend und manchmal würde ich sagen, hey, wir Eltern sind nicht Best Friends von unseren Kindern, sondern unser Job ist es, da klar zu sein, unsere Grenzen zu kommunizieren und gut für uns zu sorgen, damit wir für alle anderen gut sorgen können. Wäre ich Best Friend auf diesem Best Friend-Trip gewesen, hätte ich mich wahrscheinlich zu meiner Tochter gesetzt und irgendwie versucht, sie liebevoll rüberzuziehen. Nee, da dürfen wir Eltern durchaus das Bewusstsein haben. Wir sind diejenigen, die führen. Wir sind diejenigen, die sagen, wie wir die Abläufe gerne hätten. Und je älter die Kinder sind, desto mehr können sie mithandeln. Aber es gibt auch Dinge, wir dürfen eine Vorstellung haben davon, wie wir unser Leben gestalten wollen. Dieses, ich möchte nur dreimal maximal rufen, am liebsten sogar nur zweimal, das klar zu kommunizieren und dabei zu bleiben. Ja. Fähnchen im Wind können Kinder nicht gebrauchen. Große Klarheit und Orientierung hilft, zumindest meinen Kindern hilft das. Ja, und wie immer, was zauberhaft wirkt, ist Empathie, wahrhaftige Empathie, nicht die methodische, als Tool eingesetzte Empathie, sondern wahrhaftige Empathie. Ich konnte fühlen, was meine Tochter gefühlt hat, als sie den leeren Topf gesehen hat. Und ich konnte authentisch sagen, das ist ganz schön blöd für dich gerade, oder? Hattest dich so aufs Essen gefreut und jetzt ist nichts mehr da. Findest du das vielleicht ungerecht? Also Empathie ist auf jeden Fall immer hilfreich, aus solchen, ich weiß nicht, ob ich das gerade gut mache, Situationen rauszukommen. Und Verbindung. Also nach so einem Vorfall oder während eines solchen Vorfalls die Verbindung möglichst aufrecht zu erhalten, nicht abreißen zu lassen und das auch sprachlich entsprechend zu gestalten. Empathie und Verbindung. Wenn ihr das habt mit euren Kindern, dann wir können Fehler machen, wir können Entscheidungen treffen, die wir hinterher bedauern, wir können Sätze sagen, die wir hinterher bereuen. Wenn es uns gelingt, unser Kind empathisch zu begleiten und in Verbindung mit dem Kind zu sein, dann schaffen wir auch solche Klippen zu umschiffen. Und erleiden nicht Schiffsbruch. So, genau. Das waren meine langen Gedanken zu der Frage, echt, war das jetzt gewaltfrei oder nicht? Oder war das zumindest im Einklang mit den Prinzipien der GfK? Ich hoffe, du nimmst da was für dich mit. Ich habe noch einige andere Themen, habe ich ja eingangs gesagt, die ich darunter nennen kann. Und hey, wenn du Lust hast, solche Situationen auch mal zu reflektieren, oder wissen möchtest von mir, welche Gedanken ich dazu habe oder welche Gedanken die GfK, welche Ideen die GfK dazu hat, schreib mir doch an info@verenaohn.de konkrete Fälle. Wenn ich Fragen dazu habe, melde ich mich zurück. Ansonsten bin ich immer auch total willens, hier im Podcast mal solche Fallbeispiele durchzunudeln. Genau, und wenn dir der Podcast gefallen hat, unterstütze mich sehr gerne bei der Ausweitung meiner Reichweite, indem du Bewertungen hinterlässt, indem du Sternebewertungen hinterlässt, einen Kommentar hinterlässt. Je häufiger das passiert, desto häufiger wird der Podcast angezeigt und es ist mir gerade ein großes Anliegen, die Reichweite dieses Podcasts zu steigern. Also wenn du mich unterstützen möchtest und das hier wertvoll für dich war, nimm dir jetzt einen Moment Zeit und vergib eine Bewertung. So freue ich mich total drüber und bin sehr dankbar. Und dann verabschiede ich mich bis zur nächsten Podcast-Folge und sage alles Gute, deine Verena.